Hey, hallo und herzlich willkommen heute zur 155. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Die heutige Episode ist die 7. im Rahmen meiner Interviewserie zum Weinjahrgang 2023. Diesmal spreche ich mit Gerd Bernhard vom Weingut Bernhard in Schweigen in der Südpfalz, unmittelbar an der Grenze zum Elsass. In unserem Gespräch weist Gerd zunächst noch einmal auf die doch markant unterschiedlichen Bedingungen für den Weinbau in der Südpfalz im Verhältnis zur Mittelhart rund um Wachenheim-Forst und Deidesheim hin. Die tonhaltigeren Böden halten Wasser länger vor und versorgen die Reben auch dann noch ausreichend, wenn die Anlagen auf den kargeren Böden weiter nördlich bereits unter Trockenstress leiden. Zweitens ist die Region deutlich kühler, weshalb die Reife immer eine Woche, manchmal sogar zwei Wochen gegenüber der Mittelhart hinterherhinkt. Und drittens stehen in den Weinbergen am Rande zum Elsass vor allem Burgunderreben, viel seltener Riesling. Exakt diese Rahmenbedingungen haben im Verlauf des Weinjahrgangs 2023 entscheidend die Verteilung von Chancen und Risiken geprägt. Wie Gerd in seinen Anlagen zunächst mit der Trockenheit, dann mit dem Dauerregen und der sich anbahnenden Fäulnis zurechtgekommen ist und welche Anstrengungen er zusammen mit seinem Team unternehmen musste, um dennoch gesunde, wohlschmeckende Trauben zu ernten, darüber sprechen wir im nun folgenden Interview. Freut euch auf eine spannende Podcast-Episode. Los geht's! Hallo, hallo lieber Gerd, viele Grüße nach Schweigen in die Südpfalz und willkommen hier im Podcast Genuss im Bus.
Ja, hallo Wolfgang, ich freue mich, dass wir uns wieder mal hören voneinander und dass wir uns mal wieder austauschen, genau.
Wir wollen reden über den Jahrgang 2023, ein Weinjahrgang, wie mir viele Winzer berichten, der sie mehr oder weniger unisono in Atem gehalten hat. Die Kapriolen des Wetters waren jederzeit gegeben und viele hatten dann vor allen Dingen in der finalen Phase Sorge um die Gesundheit der Reben. Lass uns doch mal auch jetzt in deinem Falle so ein bisschen durch diesen Weinjahrgang hindurchreisen. Hier und da vielleicht vom langsamen Gehen in den Galopp wechseln, weil nicht jede Phase gleich wichtig war für das Endergebnis. Wie ging's los? Gab es Altlasten aus dem Jahr vorher oder seid ihr relativ unbeschwert gestartet?
Nee, also das Frühjahr war eigentlich problemlos. Wir hatten im April, Mai noch eigentlich gute Niederschläge. Wobei dann abrupt die Trockenheit anfing mit 6-8 Wochen ohne Niederschläge, aber das hat lang gehalten. Bei uns in der Südpfalz haben die Böden ja einen höheren Tonanteil, die Wasserhaltekraft ist ja sehr viel besser wie in anderen Regionen. Wobei dann war die Blüte, es wurde alles befruchtet, das hat man relativ früh gesehen, dass der Gescheinsansatz, der Beerenansatz sehr intensiv ist. Wobei wir dann das erstmal stehen gelassen haben. Und dann kam ja der Regen Ende Juli, Anfang August. Das war aber auch wichtig für die guten Lagen, weil die dann doch schon Trockenprobleme gezeigt haben, die sich dann aber auch sehr gut erholt haben. Aber wir haben natürlich auch kräftigere Böden, die unterhalb vom Dorf sind. Da hat man dann jeden Tropfen Wasser dann doch schnell gemerkt, sodass wir dann ab Mitte August schon gesehen haben, dass es nicht ganz einfach wird. Also die Trauben haben sich dann abgedrückt und die Bärchen haben sich abgedrückt, besser gesagt. Und das dann schon Ende August war schon zu sehen, dass es die ersten Fäulnisnester gibt, dass es nicht so einfach wird. Aber wir haben sehr viel ausgedünnt im Sommer, klar, mit 7 Personen, 4-5 Wochen, jeden Tag Ertragsreduzierung, weil man auch nicht wusste, ja, wie wird die Witterung, wird es überhaupt reif? Genau.
Ja, also in den warmen bis sehr warmen Monaten Juli, Juni und auch schon teilweise ja im Mai, da war ja eher, das hast du es eben angedeutet, eher warm, trockenes Klima. Ne? Da musste man ja im Weinberg, man wusste ja nicht, was dann kommt. Das heißt, genau. Wie hat man dann diese Zeit genutzt, um welche Maßnahmen einzuleiten, um mit der Wärme und Trockenheit zurechtzukommen? Also Laubwandmanagement, Bodenbearbeitung?
Laubwandmanagement war eigentlich problemlos. Es ist stetig gewachsen, aber nicht zu schnell. Da hatten wir auch schon andere Jahrgänge, die dann doch in der Vegetation schneller explodiert sind, dass man mit der Laubarbeit dann doch ein bisschen mehr hinten dran sein musste. Das haben wir eigentlich gut im Griff gehabt. Gut, wir sind da gut aufgestellt mit relativ viel Personen. Was für uns als Biobetrieb einfach wichtig war, in der Südpfalz haben wir mehr Niederschläge. Das ist schon, die Pfalz ist da sehr heterogen. Also in der Nordpfalz, die haben ja 200-300 Milliliter weniger Niederschläge im Jahr. Und man hat natürlich immer das 2021er Jahr noch im Hinterkopf. Ja, das braucht man nicht nochmal, da ist man so rum lieber, sodass wir eigentlich vom Pilzdruck her sehr gut durchkamen. Also von der Peronospora. Mhm. Was dieses Jahr der Druck höher war im Oidium, im Mehltaubereich, der war höher. Das hört man überall, wobei wir hier eigentlich bei uns keine Probleme haben. Ich glaube, die Bio-Jungs, die sind da ein bisschen mehr hinne dran im Pflanzenschutz. Und wir fahren wöchentlich und mit Schwefel, mit Backpulver kriegen wir das eigentlich ganz gut im Griff. Und also Oidium war für uns kein Thema. Also das war ja in Deutschland weit wohl ein sehr intensives Oidium-Mehltau-Jahr, ja, was wir für uns nicht sagen können.
Okay. Nein. Und wenn es trocken ist, wie haltet ihr es mit dem Boden? Wird der eine Zeile aufgemacht oder bleibt?
Ja, auf jeden Fall. Das funktioniert bei uns nicht mit Dauerbegrünung. Zumindest mal oberhalb vom Berg, am Berg oben auf keinen Fall. Da sind die Böden viel zu karg, haben so ein hohes Skelettanteil, Kalkanteil. Das wird dann relativ schnell in Trockenstress umschlagen. Also wir brechen im Frühjahr jede zweite Gasse um, sehen die im Spätjahr wieder ein. Das ist also so unser Rhythmus, der auch sehr gut funktioniert jetzt vom Wassermanagement her.
Das heißt, ihr seid bis Ende Juli zwar mit der Trockenheit habt ihr registriert, aber es war nicht so, dass ihr gesagt habt, das ist schon ein richtiges Problem.
Sagen wir mal so 3-4 Anlage im Rädling in unsere Toplage und im Wormberg, die so zwischen 6 und 10 Jahre alt sind, so hat man es dann gesehen. Da ging es dann los, wo ich gesagt habe, okay, da haben wir jetzt Trockenstress drin, machen wir Ertragsreduzierung, die haben wir dann relativ schnell der Ertrag massiv zurückgenommen. Die haben sich aber dann im Juli, August auch sehr gut erholt, dass das Top-Qualität waren dann.
Ertragsreduzierung habt ihr gemacht mit Halbierung oder mit Grünschnitt?
Sowohl als auch. Wir haben größtenteils eher ganze Trauben weggenommen. Im Nachhinein wäre Halbierung besser gewesen. Mhm. Aber Halbierung ist natürlich nochmal mehr Zeitaufwand. Das muss man ganz klar sehen. Yes. Mhm. Also was wir halbiert haben, waren viel Rieslinge und die St. Laurent, die wir haben. Man hätte können der eine oder andere Pinot noch halbieren, wobei da gehen die Meinungen auseinander, ist das geschickt oder nicht für den späteren Wein.
Okay.
Aber wir können nicht wässern bei uns, das sind wir nicht eingestellt. Da spannen wir wieder den Bogen nach Frankreich. Die Flächen, die wir im Elsass haben, die dürfen wir auch rechtlich nicht wässern. Das darf man im Elsass nicht. Aber das ist ein anderes Thema, sodass wir eigentlich da uns ziemlich die Hände gebunden sind. Aber in der Regel brauchen wir es noch nicht.
Und dann kam ja der Regen. Genau. Zunächst willkommen, alle haben gejubelt, auch endlich regnet es. Aber dann wollte er nicht mehr aufhören, ne?
Ja, sagen wir so, wir waren derzeit in Urlaub, das war nicht so schlimm.
Aber, weit weg vom Tatort. Also,
ja, genau. Wobei wir dann, als wir nach Hause kamen, hat es doch noch mal eine Woche geregnet, aber ich habe das damals auch nichts als problematisch empfunden. Und das war es eigentlich auch im Nachhinein. Klar, die Beere haben sich dann erweitert, okay. Aber einen Tod muss man immer sterben. Es ist immer, irgendwas ist immer. Ne? Von daher war es uns jetzt so rum eigentlich lieber, dass wir den Regen hatten, weil, wie gesagt, ein paar Parzelle haben es dann doch schon gezeigt und die uns wichtig sind. Und Wir haben es dann relativ schnell aufgestellt. Normalerweise habe ich 20 Erntehelfer. Wir haben jetzt dieses Jahr bis zu 25, 28 dann gehabt.
Okay.
Also das heißt, wir haben dann relativ schnell reagiert. Wir brauchen mehr Leute. Wir haben auch etwas früher begonnen, wie wir vielleicht wollten. Wir haben 7. September angefangen. Da haben wir 3, 4 Tage Sekrundweine gelesen und das war eigentlich alles okay und haben dann relativ schnell auch die Roten dann reingebracht, ja.
Also man musste schon Gas geben, oder?
Auf jeden Fall, ja. Ja, also wir haben dann, ich sag mal jetzt, wie ich es empfunden habe. Wir haben 7. begonnen, wir haben dann 3 Tage gelesen. Das war ein Donnerstag, Donnerstag, Freitag, Samstag. Wir haben auch die ersten Pinot-Klone schon hingehabt. Das war dann wirklich gut. Aber ich habe dann gemerkt, okay, wir brauchen Zeit. Und bin dann mal am Sonntag dann nochmal intensiver rum und habe mir alles angeschaut. Und dann waren aber auch Anlagen dabei, das muss man auch ganz ehrlich sagen, wo wir dann nicht mehr zum Ausdünnen kamen, wo ich dann gedacht habe, okay, wird das jetzt noch alles reif? Aber ich habe noch nie ich bin jetzt auch schon knapp 30 Jahre hier verantwortlich in meiner Zeit erlebt, dass wir Mitte, Ende September so einen Reifeschub bekommen haben. Das habe ich noch nie so erlebt. Also diese warme Situation dann im September mit fast tropischen Nächte, die hat ja die Reife immer weiter und immer weiter gebracht. Ne? Also dass wir am Ende oh, so Grauburgunder, wo ich gedacht habe, okay, das ist jetzt fast schon übers Ziel hinaus. Aber auf der anderen Seite wurde es dann noch reif. Ne? Also ja, das hätte ich Anfang September, ich gedacht, okay. Ob das noch so kommt.
Aber auch die Nächte waren ja doch relativ warm noch, oder?
Ja, klar, die Säure ging dann nach unten. Ne? Das ist natürlich auch ein Begleiteffekt dieser Reifezunahme in diesen tropischen Nächten oder tropischen Tagen. Und die Nächte, wenn die Nächte halt so warm sind, geht die Säure ja nach unten. Ne? Die Säure geht ja nachts, veratmet sich ja nachts. Und das ist halt dann der Begleiteffekt gewesen. Genau.
Jetzt auf die einzelnen Sorten bezogen, wie war dann der Leseverlauf? Mit was habt ihr dann begonnen und welche habt ihr bis zum Schluss hängen lassen?
Also das kristallisiert sich jetzt eigentlich in den letzten 10, 15 Jahren so raus, dass der Begriff Spätburgunder eigentlich nicht mehr zeitgemäß ist. Das ist kein später Burgunder mehr. Das sind noch zwei, drei Aspekte. Wir arbeiten jetzt in den letzten 20 Jahren viel mit diesen französischen Klonen, die dann doch ein bisschen früher reif werden, die ein bisschen dichter gepackt sind, die ertragsreduziert sind, wenn wir die bei 3.000, 4.000 Liter Ertragsreduzierung eingestellt haben, dann sind die auch in der ersten Lesewoche reif. Wir haben auch unseren Stil halt in der Spätburgunder ja, etwas verändert. Wir haben sicherlich vor 20 Jahren mit mehr Alkohol gearbeitet, was wir heutzutage nicht mehr machen. Das heißt, Spätburgunder ist erste Lesewoche, waren also wir haben dann samstags schon gute Pinots geerntet und montags und dienstags dann die großen Gewächse. Also es das heißt, boah, 10., 11., 12. September waren die dann gelesen. Ja, und dann ging es eigentlich, dann waren wir, das Schwierigste war dann Ende der ersten Woche dann mal weg, weil es war sehr unterschiedlich von den Sorten. Also was am meisten schwierig war, waren die Spätburgunder, die Grauburgunder. Und im Gegensatz dazu war Chardonnay, Weißburgunder und Riesling, das war top. Also da hatten wir überhaupt keine Probleme. Also das war so auffällig, wie unterschiedlich das war. Also vor allem die Chardonnay, das war ein Traum. Und die Rieslinge bei uns auch. Also wir sind ja erst am gestern vor 8 Tagen, also Donnerstag, erst fertig geworden. Da haben wir noch Auslese geerntet beim Riesling. Also das war tipptopp noch.
Also
Also
Mitte Oktober, ne?
ja, was haben wir heute? 20. Ich glaube, 12. waren wir fertig. Ja.
Und bei dem Spätburgunder und Grauburgunder kam da auch noch die Kirschessigfliege dazu?
Ja, sicherlich. Aber als erstes ist andere Fäulnis gewesen. Und das zieht natürlich die Fliege dann an. Und in anderen Rebsorten war das wohl auch so. Dornfelder, gut, das haben wir nicht. Portugieser haben wir noch eine Parzelle, aber die war dann relativ schnell weg. geerntet, dass es da wohl aktive Einschläge gab von der Kirschfliege, aber ich sag mal, in der Spätburgunder war das dann Begleiteffekt. Also, weil, wenn man, was auch sehr gut war dieses Jahr, waren zum Beispiel, wir haben ein bisschen internationale Sorte, Merlot, Cabernet Sauvignon, die ja auch, ja, die relativ locker waren und wo wir überhaupt keine Probleme mit der Kirschessigfliege hatten, weil da gab es keine Primärfäulnis. Und ich meine einfach, die Kirschessigfliege, zumindest in der Spätburgunder bei uns, das war ein Folgeeffekt der ersten Botrytis, die da
Okay,
war, oder
die wurde
davor.
quasi eingeladen dann, ne?
Natürlich, das ist attraktiv für die, die riechen das oder werden irgendwie angelockt und dann, das ist, dann hat man eine Kombination aus europäischen Fruchtfliegen und halt der asiatische. Genau.
Wie muss man sich dann die Lese vorstellen, wenn man so auf so ein Phänomen trifft, auf so viel ja, relative Fäulnis, Traube für
Ja,
Traube in die Hand nehmen,
Traube
ne?
für Traube. Also wir haben, ja, das sag mal Rädling. Halbes Hektar, 25 Mann, ein Tag. Und das ist, das heißt, wir haben das am Stock schon selektioniert, in kleinen Kisten, dann in den Keller, dann im Keller nochmal auf das Sortierband in kleinen Kisten ausgeleert. Und das war dann das Anstrengende auch für mich, weil ich wollte da dran stehe und ich habe dann, ich war manchmal 8 bis 10 Stunden vor der Traube gestanden und habe das alles durchgeguckt mit 2, 3 Mitarbeitern noch, aber ich wollte immer selbst dabei sein. Und nach einer Woche wird man da auch ein bisschen
Da träumst du nachts davon,
mattscheibig.
ne? Da
Ja,
träumst du.
aber wirklich,
Ja,
also
ja,
das,
ja,
du
ja.
hast auch dann irgendwann mal mattscheibe. Also
Ja.
das war dann, das war die erste Woche, war dann schon anstrengend deswegen, ne? Also von daher. Aber so ist es und nächstes Jahr ist wieder anders da oder letztes Jahr war es auch anders und die Herausforderung muss man annehmen und ich glaube, es ist ein Jahrgang, der sich sehr unterscheiden wird im Ergebnis, wer hat das gemacht oder nicht. Also ich sehe es ja in Schweigen, bei uns wird sehr viel Handlese gemacht und wir haben sehr viel gute Betriebe, aber wenn dann ein bisschen weiter dich rumhörst, ja, wir haben dann die schlimmsten Trauben auf den Boden geschnitten und dann sind wir mit dem Vollender drüber gefahren. Ja, das ist aber dann, die waren ja auch dann, ich sag mal, am 25. September waren die fertig, weil wenn man das machen will, dann muss man, hat man ein bisschen früh reagieren, weil die Fäulnis ging ja schon weiter, ne? Und auf der anderen Seite, wenn man dann Reife erreichen wollte, musste man einfach ein bisschen Fäulnis mehr in Kauf nehmen und Handselektion machen. So
Ja,
war es halt.
ja. Und wenn du jetzt guckst, was liegt im Keller, wie zufrieden bist du und was darf ich erwarten, wenn ich im nächsten Jahr bei dir vorbeikomme und probiere?
Ja, also Rotwein. Es ist ein bisschen weniger, also wir haben dann Spätburgunder, also zumindest gegenüber 2022, sicherlich 20-30% weniger Spätburgunder im Keller. Aber Grauburgunder war dann so normal, aber jetzt auch Rebsorten, wo dann durchkamen, sprich Chardonnay, sprich Weißburgunder, da haben wir sogar ein bisschen mehr als im vergangenen Jahr. Also der Keller ist eigentlich relativ gut gefüllt.
Okay.
Also das ist von der Menge her okay. Von der Qualität her haben wir eigentlich, bis auf Grauburgunder, da ist es, muss ich ganz ehrlich sagen, fast ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Da haben wir nichts unter 90 Grad am Schluss geerntet.
Und wie viel Säure oder wie ist der pH-Wert?
Ah, die Säure war natürlich danach im Keller, aber wir haben angesäuert. Das ist auch ein offenes Thema. Sagen wir mal so, das tue ich auch ganz aktiv kommuniziere, da ist auch nichts dabei. Im Gegensatz auch bei den Pinots, die ersten, die haben wir mit 90, 92 dann gelesen, die Säure war danach relativ stabil, aber unterm Strich haben wir das danach angereichert, also da ist dann auch nichts dabei. Also das ist mittlerweile normal und also wir haben diese beiden Punkte Säuerung, Anreicherung danach eingesetzt, ganz klar.
Du, Anreicherung brauchst du ja jetzt nicht extrem viel, ne? Wenn du 90 Grad
Nee,
Ötzler hast, dann musst du ein kleines bisschen, halbes Volumenprozent oder was?
der Unterschied ist ein deutscher Klon, sprich mal ein Mariafeld, da brauchen wir 95 bis 100 Öchsle, dass das physiologisch reif ist. Ein Pinot, also ein Burgund, der ist mit 90, 92, 94 reif. Und da kann man noch ein bisschen mit dem Alkohol dann ein bisschen nachhelfen, aber physiologisch war das reif.
Das ist ja das
Aber ein
Wichtigste, ne?
genau, und ein Mariafeld, sagen wir, wir haben zwei Parzelle, drei, die
Mhm.
haben wir dann mit 96, 98 gelesen. Die brauchten dann keine Chaptalisierung mehr und die sind dann auch in sich auch reif gewesen, aber mit sicherlich mit einem halben Prozent natürlich mehr Alkohol, ja, auf jeden
Ja,
Fall.
ja,
Das brauchen die.
ja.
So ist das. Aber sicherlich in der Grauburgunder, da waren wir dann am Schluss auch mit der Säure dann irgendwo mal ein bisschen Ganztraubenpressung gemacht, das hast du dann gesehen, die waren dann um die 6, das war dann irgendwo normal, aber wenn wir ein bisschen Standzeit noch gemacht haben,
Dann war es
dann
fünf, ne?
waren wir um die 5 und das ist dann halt auch zu wenig, ganz
Ja,
klar.
ja.
Also auch vom pH-Wert dann halt zu kritisch.
Ja, man kann, aber das sieht man in so einem Jahrgang. Man hat ja persönliche Ideale, wo man hin will und welche Stilistik man anstrebt, aber dann gibt es den Jahrgang und die Jahrgangsbedingungen und die machen einem hier und da doch einen Strich durch die Rechnung, ne?
Es ist ja jetzt so, dass die Säuerung jetzt mal gesetzlich verankert ist, seit, glaube ein, zwei Jahre. Vorher war ja jedes Jahr eine
Genau,
Ausnahmeregelung,
genau.
seit zig Jahren jetzt, ne? Jetzt ist es mal verankert. Das ist natürlich eine Entscheidung, eine Folge dieser klimatischen Veränderungen, ne? Da hätte doch, wie ich Weinbau gelernt habe, hat doch keiner überlegt, ob da mal irgendeine Säure
Nee,
andere. Im
das
Gegenteil.
Problem war immer das
Bei
Gegenteil,
uns,
ne? Ja.
natürlich, wir haben bis hin und vorne Entsäuerungsmaßnahmen in der Schule diskutiert und erfahren. Aber das ist jetzt so, ja, und das macht Sinn. Warum war das in den südlichen Ländern schon immer erlaubt oder ja, oder ein Thema? Und bei uns ist es jetzt halt ein Thema geworden durch diese Entwicklung und dem muss man Stelle und das ist ein Medium, was für meine Augen völlig legitim ist. Schon hätten wir riesige Probleme. Unsere Stilistik der Weißweine in Deutschland zu erhalten oder auch des Spätburgunders, das würde so nie mehr funktionieren in solchen Jahren.
Siehst du jetzt vielleicht auch als Learning im Hinblick auf die Zukunft, die nächsten Jahrgänge, auch, sagen wir mal, weinbauliche Optionen, um auch in Jahren, wo die Reife relativ früh ist und wo dann Säureabbau droht, vielleicht weil man noch nicht ernten will, weil die Reife doch noch nicht ganz da ist, diesen Säureabbau zu verhindern oder umgekehrt die physiologische Reife zu beschleunigen.
Sagen wir, die physiologische Reife wird man versuchen, eher nach hinten zu drücken. Ja, dann hast du natürlich wieder mal einen Jahrgang wie 2021, wo du denkst, okay, das hätte jetzt können ein bisschen anders sein. Also wir wissen es ja nicht. Wir wissen ja nicht, wie der Reifemonat, der ja mittlerweile eher so Mitte, Ende August ist, September, wie der wird von der Witterung her. Und ich habe auch einen Jahrgang wie 2013 in Erinnerung. Ab dem 12. September nur noch Regen. Das Frühjahr ein bisschen bescheidener, lange feucht, ein schöner, aber kurzer Sommer und dann hast du wieder, und dann ab 12. September nur noch Regen. Und das war dann, ich weiß noch, Riesling haben wir überhaupt kein Lager-Riesling gemacht in dem Jahrgang, weil, also wir sind Südpfalz. Südpfalz ist eine Woche später, 10 Tage später in der Vegetation gegenüber der Mittelhart. Ich glaube, in der Mittelhart wird man anders denken, anders reagieren wie jetzt noch bei uns. Also ich sehe es jetzt noch nicht so, dass wir über Laubwandverkürzungen sprechen, dass wir die Reife nach hinten ziehen oder reduzieren. Ich glaube, so weit sind wir bei uns in der Südpfalz noch nicht. Wie das in 10, 15, 20 Jahren aussieht, weiß ich nicht. Aber nee, wir arbeiten da noch halbwegs normal im Moment.
Ja, und du kannst sowieso, muss immer damit Überraschungen rechnen, ne?
Ja, hinterher ist man immer schlauer. Hätte ich könnte das und das und das machen. Ja, aber wir nehmen die Herausforderungen an, denen müssen wir uns stellen mit der klimatischen Situation. Ich glaube, wir kommen damit auch zurecht, aber noch, ja, wie gesagt, was in 20 Jahren ist, die klimatische, wenn man es darauf jetzt mal ein bisschen thematisieren wollen, diese klimatische Veränderung, das ist doch, Das Schlimmste sind diese Extremen. Ich habe im Moment einen Auszubildenden aus Rheinhessen, dann schickt er mir die Bilder aus Worms. Ich habe das gar nicht richtig mitbekommen. Ich
Ja.
weiß nicht, ob du das gesehen
Ja,
hast, die Bilder, ne? Am 12. September
ja.
so ein Hagelschlag, das ist doch ein Wahnsinn, ne? Und wenn man das sind ja diese Dinge, davor habe ich Angst, ja. Aber vieles andere ist, denke ich, noch handelbar für uns,
Guck doch
ja.
noch mal final vielleicht auf die verschiedenen Lagen, die ihr habt. Mich
Ja.
interessiert, ob du jetzt bei diesem Jahrgang merkst, dass eure Top-Lagen auch durch so einen Jahrgang top oder besser gehen, sich robuster zeigen als die weniger guten Lagen. Und ob du auch Unterschiede siehst, wenn du mal die verschiedenen Böden dir nochmal betrachtest, wo ihr mehr Humus habt etc., ob da auch erkennbare Unterschiede sind, wie so ein Weinberg insgesamt dann dasteht, wenn Extreme kommen.
Ja, also das eine korreliert ja mit dem anderen, ne? Also die Böden mit den Lagen. Und das war ja natürlich so im Rädling oder im Wormberg, in diesen Kalklagen, haben wir bei weitem nicht diesen Druck gehabt, weil die Böden ja schon ein Wasserdefizit irgendwo im Juli hatten, ne? Und das fließt dort auch besser ab. Und innerhalb vom Dorf, in den Gutsweinlagen, nenne ich es jetzt mal, die Schwemmlandböde, die einen hohen Lehm-Lössanteil haben, die Böden haben natürlich das Wasser gerade in die Traube reingepumpt, ne? Also, und da hatten wir natürlich auch viel höheren Druck wie jetzt oberhalb vom Dorf in eine gute Lage. Wir haben einen Hang mit einem sehr starken Tonboden, das ist so fast so ein Keuper, also das ist ungewöhnlich bei uns in der Region. Da hat man eigentlich, der Wuchs ist dort ein bisschen dezimierter, weil es vom Boden her immer ein bisschen kühler ist, weil das eher ein kalter Boden ist. Aber wenn ich mir das jetzt dieses Jahr anschaue, das war tipptopp und da hat man eigentlich auch keinen Fäulnisdruck, obwohl da, ja, da auch ein Grauburgunder ist. Und der war eigentlich am gesündesten von fast alle Grauburgunderanlagen, ne? Also man merkt doch schon Unterschiede. Jetzt vom Humus natürlich, im Sommer oder von der Wüchsigkeit dann entsprechend, was ja der Humus dann definiert, war ja, habe ich Kostadt, unsere große Gewächslage für Spätburgunder, habe ich gedacht, oh, da ist ein bisschen Macher, würden wir sagen, im Hals, ne? Also da könnte ein bisschen wüchsiger dastehen im
Ja.
Sommer. Aber im Nachhinein war das Beste, was man, also vom Gesundheitszustand, der beste Weinberg, ne? Also du hast jeden Wingert, jedes Gramm Stickstoff hast du mit Sicherheit gemerkt, in Verbindung mit dem Wasser, wo dann halt die Fäulnis nach vorne gebracht hat, auf jeden Fall.
Okay,
Also, das
ja.
ist sicherlich ein Punkt, wo man immer, das ist aber immer ein Ritt auf der Rasierklinge, ne? Das Pendel kann schnell in die eine Richtung oder in die andere Richtung kippen, ne? Also Humushaushalt, Stickstoff, das ist immer so eine Gratwanderung. Aber das wird immer so bleiben.
Und du
Ja.
musst dir möglicherweise als Winzer überlegen, ob du überhaupt noch in der kritischen Vorlesezeit in den 4, 6 Wochen vorher in Urlaub fahren kannst, weil es ist ja fast wichtig, dass du da die Nase immer an der aktuellen Entwicklung hast.
Das ist für uns wirklich eine Aufgabe. Ich sag mal, wir haben ja einen relativ hohen Rotweinanteil im Betrieb. Rotwein lagert dann bis kurz vor der neuen Ernte. Das heißt, wir haben noch 4 Tage abgefüllt. Also wir haben eigentlich Freitag, Montag, Dienstag, Mittwoch abgefüllt, Donnerstag anfangen zu Ernte. Das korreliert dann auch, dann fahr ich mal in Urlaub, dann fahren die beiden Mitarbeiter, der schulpflichtige Kinder, das heißt, man muss auch auf die Ferien Rücksicht nehmen. Und das sind so alles so ein Rhythmus, wo man dann immer, ja, wo einem auch ein bisschen Druck gibt durch diese frühe Erntebeginne.
Ja.
Weil früher, wann ich Meine Eltern, die sind Anfang September, sind die in Urlaub gefahren, das war normal. Wenn die Laubarbeit vorbei war, das nochmal gespritzt war, dann waren die 4, 6 Wochen zwischen letzte Pflanzenschutzmaßnahme und Erntebeginn, und dann hast du noch ein bisschen gefüllt und bist mal 10 Tage in Urlaub gefahren. Das war normal. Wir haben das große Problem ist, vielleicht nochmal zurückzukommen auf die Ernte oder auf die klimatischen Dinge, ist das Zeitfenster der Ernte, ne? Also wir haben jetzt 5 Wochen gelesen. Okay, eigentlich 4, maximal 3 oder 3, maximal 4 Wochen hast du Zeit zur Ernte. Das war früher anders. Ich kann mich an Ernte erinnern, ja, da haben wir mal 2 Tage Pause gemacht. Wir haben schon 6 Wochen, wir haben schon 7 Wochen geerntet. 2008 gedenkt man da noch, 2012, wo man tolles Spätoktoberwetter, die Trauben waren gesund, ja, dann lässt du noch ein paar Tage hängen. Das ist mittlerweile halt ein anderes Thema, ne? Also, das merkt man definitiv, dass das Zeitfenster der optimalen Ernte, das ist kleiner geworden. Und deswegen müssen wir schlagkräftig sein. Ja.
Gerd, ist das deshalb alleine deshalb kleiner geworden, weil die Reifeparameter und das Wetter sich geändert haben? Oder auch vielleicht ein Stück weit, dass man jetzt mittlerweile auch andere stilistische Ideale verfolgt, die Weine eben nicht mehr mit 14, 13,5 Volumenprozent will, dass man Säure bewahren will, im Gegenteil, also dass das auch noch ein bisschen zum Ganzen beiträgt.
Wir kommen mit der Reifephase mittlerweile, also das Frühjahr ist wärmer. Wir haben früheren Austrieb, wir haben frühere Blüte. Dann kommen wir in die Reifephase eher in der August, das heißt höhere Außentemperaturen. Dadurch ist eine Turboreife. Das heißt, der Riesling wird fast mit dem Weißburgunder zeitgleich reif, ne? Und das verkürzt dann das Lesefenster. Und wenn wir dann nicht auch moderatere Weine haben wollen, dann müssen wir reagieren. Das Zweite ist natürlich, das ist, was natürlich auch ein Faktor ist mittlerweile, wenn ich mir das auch im Kollegekreis anschaue. Wir sind alle gewachsen in der Betriebsgröße. Wo wir jetzt aber für uns auch sagen, hier ist jetzt auch eine Grenze. Und das verschärft natürlich die Situation auch, ne? Als ich angefangen habe, haben wir 12 Hektar, jetzt haben wir über 20. Und das muss ich auch in kleinere Zeiträume in den Keller kriegen, ne? Das ist natürlich auch ein Punkt, den viele vielleicht noch nicht so im Hinterkopf manchmal haben, wenn sie anfangen zu ernten.
Wie viel Pressen brauchst du?
Am Tag oder wie viel das wir haben?
Wie viel du hast?
Wir haben zwei.
Zwei, okay.
Wobei, ja, das kriege mach hin. Also für uns ist das okay. Ich hatte bis vor 4 Jahren, also so sagen wir, haben ja vor 5 Jahren erweitert um 6 Hektar. Und dann haben wir so eine Horizontalpresse gekauft, die eigentlich nur ganz sanft von oben nach unten drückt, ne, wie so vor 100 Jahren. Und die haben wir für unsere Rotweine, ne? Und wir haben ja einen relativ hohen Rotweinanteil. Und am Anfang für die Sektgrundweine und dann für die Rotweine zur Presse. Und das entzerrt eigentlich alles. Früher war immer, oh, morgens noch ein, zwei Rotweine abpresse, bis die Weiße reinkommen. Und so können wir eigentlich spielen. Das ist jetzt nicht der Faktor für uns. Nein, das haben wir eigentlich. Am Anfang gibt es ein bisschen Stress mit Sekt, ganz traue Pressung. Okay, da werden die Tage dann ein bisschen länger. Weil das dauert halt einfach länger mit dem Presse.
Sehr
Aber
sanft, ja.
mittlerweile pressen wir jetzt normale Traube eigentlich relativ sanft, auch schnell ab und wir verwerfen dann auch mal was, man muss nichts Letzte rausdrücken.
Ja. Ja, weil gerade wenn viel auf einmal reinkommt und dann kommt es zum Teil ja auch noch relativ warm rein, dann ist ja die Gefahr, wenn es zu lange irgendwo rumsteht, dass da Dinge passieren, die du gar nicht willst, ne?
Aber wir können das gut steuern, dass wir dann auch Rot und Weiß kombinieren am Erntetag. Wir ernten ja auch mit zwei Trupps, also wir teilen die Mannschaft und dann kann die eine auch was anderes lesen wie die anderen und dann kriegen wir das eigentlich ganz gut gebacken im Kellerhaus. Das geht, ja.
Gerd, dann sage ich für heute vielen herzlichen
Ja,
Dank.
ich auch. Schön, dass das noch geklappt hat. Freut mich und
Schön, dass du bei Genuss im Bus dabei bist, dabei warst heute und auf ganz, ganz bald.
ja, vielen Dank, Wolfgang, und dir auch noch alles Gute und eine schöne Zeit.
Danke.
Danke.
Ciao.
Tschüss.
So, ihr Lieben, das war die 155. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus. Am Mikrofon war Gerd Bernhard aus Schweigen, dem Südpfälzer Grenzgebiet zum Elsass. Er hat uns detailreich erläutert, Wie es ihm gelungen ist, die wahrlich nicht zu unterschätzenden Gefahren für die Gesundheit seiner Reben zu begrenzen und dann schlussendlich gesunde und wohlschmeckende Trauben zu ernten. Schon morgen geht es weiter hier bei Genuss im Bus, dann mit einem Winzer aus Franken. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen und nicht vergessen, lasst es euch schmecken.